die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute spreche ich gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Wichtmann wieder mit Dr. Ulrike Engelmeier über das spannende und gesellschaftlich wirklich sehr relevante Thema der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei das Un in Klammern steht. Dr. Ulrike Engelmeier hat zwei Söhne, ist seit 2011 Fachärztin für Radiologie, seit 2022 Teilhaberin und seit Anfang diesen Jahres 2024 nun alleinige Inhaberin im Radiologiezentrum in Schwabmünchen. In dieser dritten und letzten Episode unseres Gesprächs wenden wir uns nun den möglichen Lösungen für das Problem der gierigen Arbeit, der Greedy Work, zu, das Claudia Golden entwickelt hat und über das wir in den letzten beiden Episoden schon sehr ausführlich gesprochen haben. Wenn du die beiden Episoden noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach. Jetzt aber los, lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Also wir wissen ja jetzt, dass gierige Arbeit nicht gut für uns ist, ne? Sowohl gesundheitlich wie auch, also eigentlich in allen Facetten unseres Lebens, unsere Lebensqualität mindert. Zumindest wissen wir das insgeheim. Wir wollen es nur nicht so ganz wahrhaben vielleicht. Was können wir denn dagegen machen? Also was ist die Lösung für dieses Problem? Gibt es eine Lösung?
Also die Claudia Golden, die geht die Beantwortung dieser Frage, also die Suche nach den Lösungen oder das Aufzeigen der Lösungen ganz volkswirtschaftlich an. Die sagt eben, es ist teuer. Einmal teuer für die ArbeitgeberInnen und teuer für die Gesellschaft oder die jeweiligen Regierungen eines Landes. Weil sie nämlich
teuer, wenn ich da reingrätsche, also teuer, ja, im Sinne von, es ist ein teures Investment, das sich aber dann irgendwann ja natürlich auszahlt, hoffentlich, weil wir haben ja gesagt, dass da ein riesiges Potenzial schlummert, oder einfach nur teuer?
Also es wird sich auszahlen, da komme ich gleich drauf. Und zwar, also erstens sagt sie, die ArbeitgeberInnen müssen eben Geld in die Hand nehmen, um mehr flexible Arbeit zu ermöglichen, also indem sie eben Ersatzvertretungen am Arbeitsplatz schaffen, mehr Homeoffice ermöglichen, dass sie auch die technischen Voraussetzungen bieten, also im Rahmen der IT, dass man Ausfälle überbrücken kann und den Informationsfluss aufrechterhalten kann. Und von Seiten der Gesellschaft oder der Regierungen muss mehr Geld in die Hand genommen werden, um die Ganztages-Kinderbetreuung zu gewährleisten. Mhm. Und da redet die Claudia Golding gar nicht über die Kinderbetreuung da im Kindergartenalter und so weiter. Wobei, ach, da gibt es auch noch eine interessante Studie, das führt jetzt aber, glaube ich, ein bisschen zu weit, wo sie aufgezeigt hat, wie sich der Betreuungsanteil durch Corona wieder verändert hat. Das ist nämlich ein richtiger Backlash, dass Mütter jetzt wieder mehr Betreuungszeit für die Kinder übernehmen. Ja. Aber Claudia Golding geht in ihren Forderungen vor allem ein auf die Schulbildung, dass wir eine subventionierte Ganztagesbetreuung brauchen und eine umfassende Schulbildung aller Kinder, vor allem auch für Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen. Mhm. Und sie schlägt da so ganz amerikanisch so Civilian College Corps vor. Also gut ausgebildete Arbeitswillige, die dann sowohl remote als auch vor Ort in den Schulen eben die Kinder zusätzlich zu den Lehrern eben ausbilden. Und dann kommen wir auch auf das, was es für einen Wert hat für uns als Gesellschaft. Wir ermöglichen dadurch nämlich eine bessere Ausbildung der nächsten Generationen. Die ist ja auch in Deutschland so, dass der Bildungserfolg von unseren Kindern ja total vom Bildungsstatus und auch vom sozioökonomischen Status der Eltern abhängig ist.
Leider,
Und das Zweite ist, wir kriegen mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt. Mhm. Und wir kriegen einfach, wie gerade hier bei uns im Gesundheitswesen, die ganzen Frauen wieder in die Arbeitswelt zurück. Ja, also ja, ja, da einen Vortrag gehalten auf dem Röntgenkongress 2024 zusammen mit den MTRs. Da ist es ja noch, also bei uns Ärztinnen, wir sind ja bei den Medizinstudierenden Studierenden sind ja inzwischen 2/3 weiblich. Bei den MTRs ist es ja, oder den technischen Kräften, das ist MFA allgemein, also MTAs allgemein, jetzt nicht nur in der Radiologie, sind es ja weit über 80%. Mhm. Ja, und wir müssen einfach die Frauen auch in die Arbeitswelt wieder kriegen. Und das sind eben die, was Claudia Goldin sagt, eben einmal durch flexible Arbeit für die Frauen und dann eben eine bessere Ganztagesbetreuung und Bildung für die Kinder und Jugendlichen.
Ja, sehr spannend. Jetzt sind die Lösungen, die du jetzt gerade vorgestellt hast, natürlich vor allem gesellschaftlicher bzw. systemischer Natur, wo also die Politik bzw. der Arbeitgeber gestalten muss. Was können wir selber vielleicht tun, um mit zur Lösungsfindung und dann auch Umsetzung beizutragen?
Also das Allerwichtigste ist, dass wir uns überhaupt dieses Problem bewusst machen. Ja? The problem with no name, womit wir jetzt wieder beim Anfang sind. Ja?
Weil irgendwie deshalb sprechen alle, wir heute miteinander.
Genau, alle sitzen zu Hause, denken so, hä? Warum sitze ich jetzt hier als gut ausgebildete Frau? Es ist nicht nur mein eigenes Problem, sondern es ist das Problem von ganz, ganz vielen. Und es ist auch so ein bisschen ein Problem, wo wir uns in der industrialisierten, zivilisierten Welt so ein bisschen reingeritten haben. Ich will da jetzt vielleicht gegen Ende des Podcasts nochmal so eine andere Perspektive reinbringen, und zwar die anthropologische oder ethnologische Perspektive. Ich habe da nämlich, bin da vor ein paar Monaten über eine Studie gestolpert von einer Gruppe aus Cambridge um den Ethnologen Nikhil Chaudhary oder so ähnlich. Die haben einen Volksstamm aus der Republik Kongo beobachtet. Und dieser Volksstamm lebt noch so richtig als Jäger- und Sammlergemeinschaft. Mhm. Und die sind eben noch ganz, also wirklich auf die Arbeitskraft eines jeden Einzelnen angewiesen, um die tägliche Nahrung zu beschaffen. Und deswegen müssen die einfach die Kindererziehung gemeinschaftlich aufteilen. Und diese Studiengruppe hat die Beobachtung gemacht, dass 40-50% der Kinderbetreuung von jemand anderem als der Mutter kommt. Mhm. Sodass eben einerseits die Mütter eben auch an der Nahrungsbeschaffung sich beteiligen können, aber sich auch Erholungspausen nehmen können. Ja. Und es sind auch die Männer, die sich da einklinken. Also das geht so weit, dass die Männer übergangsweise den Kindern ihren Brustnippel geben, dass die daran saugen können, bis die Mutter bereit ist, denen die Milch geben zu können. Und wir leben ja jetzt in der industrialisierten Welt, das ist ein komplett anderes Modell. Wir leben in nuklearen Familieneinheiten, und was einen enormen Druck schafft für Eltern, weil sie alles alleine schultern müssen, also die Nahrungsbeschaffung, die Kostendeckung, die Kindererziehung. Und diese Anthropologen und Ethnologen sagen, es ist eigentlich bizarr, dass wir als Gesellschaft Eltern so alleine lassen, denn also gerade wenn wir es damit vergleichen, wie sich unsere Spezies lange oder wie unsere Spezies lange lebte und sich evolutionär entwickelte, und in diesem Interview, was ich da gelesen habe, das können wir auch in den Shownotes verlinken, auch zu der Sehr Studie gerne, können wir verlinken, da sagt eben der Nikhil Chaudhary, Evolutionsbiologen und Anthropologen sind überzeugt, dass eine gemeinsame, auf viele Personen aufgeteilte Kinderbetreuung einer der entscheidenden Hebel war, die uns als Spezies erfolgreich gemacht haben. Spannend, und jetzt sind wir wieder da, was können wir individuell tun? Wir können es alleine nicht schaffen. Wir müssen uns ein großes Netzwerk aufbauen.
It takes a village, sagt man.
Ja, genau. Das lag mir auch die ganze Zeit auf der Zunge. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Da müssen wir eigentlich wieder hin. Ne? Also vielleicht, man sollte sich vielleicht auch nicht wundern, dass unsere Gesellschaft solche Probleme hat, wie sie nun mal aktuell hat. Ich glaube, das ist ja nicht zu übersehen, weil wir halt so vereinzelt zunehmen, die Kinder auch das gar nicht mehr lernen, sich auseinanderzusetzen mal mit anderen Leuten als vielleicht den Eltern und so. Also da steckt, glaube ich, ganz viel dahinter, was man da nochmal, also wenn man sich mal rückbesinnt, was man lernen kann von diesen Völkern oder auch aus unserer eigenen Vergangenheit.
Auch bezogen auf die Großfamilie natürlich. Ja. Also es ist ja, sind ja ganz positive Effekte beschrieben worden, wenn ältere Mitglieder der Gesellschaft Verantwortung übernehmen für Jüngere, dass die geistig jünger bleiben und auch einfach glücklicher sind.
Ja.
Ja, da hat man dann direkt auch das Problem der Altersdiskriminierung mit erledigt, ne?
Ja, genau. Haben wir einen weiteren Diversitätsdimension genau. abgedeckt, ne? Ja, genau. Also das ist eben, was können wir selbst tun, eben und uns erstmal diese ganzen Tatsachen bewusst machen, dann eben, ja, es nicht versuchen, alleine zu wuppen, ja, die Kindererziehung, die Familienarbeit und so weiter. Und dann eben auch ganz mit diesem Wissen auch an die ArbeitgeberInnen rantreten und auch flexible Arbeit einfordern. Letztlich zum Wohle aller. Ne?
Ja. Ja. Du bist ja selber Praxisinhaberin und damit auch Führungskraft, Frau und auch Mutter. Was machst du persönlich gegen gierige Arbeit, nachdem du dich jetzt mit diesem Konzept mal auseinandergesetzt hast? Hast du einen Tipp für uns andere, die das als Führungskräfte auch aktiv gestalten wollen und vielleicht auch können?
Ja, also aktuell bin ich ja eben in einem absoluten Change-Prozess. Einmal als Praxis, weil ich jetzt alleinige Inhaberin seit 01.01.24 bin. Mhm. Aber wir ja auch in der Radiologie oder im Gesundheitswesen allgemein, also im Moment, muss ich ehrlich zugeben, mich frisst gerade die gierige Arbeit auf. Also
das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja.
Also man ist nicht gefeit davor.
Ja, für mich als Führungskraft, also was ich mache, ist, ich kaufe mir alle möglichen Leistungen dazu. Ich habe eine Haushaltshilfe, ich habe eine Putzfrau, ich werde einen Kärtner haben, ich habe für die Kinder Au-pair, Nachhilfe, alles Mögliche. Ich kaufe mir jetzt auch hier in der Praxis die Leistungen zu. Ich werde mit einer Art Service GmbH kooperieren, dass ich so Leistungen outsourcen kann. Also das ist das eine. Und was ich natürlich auf jeden Fall versuche umzusetzen, ist für meine ArbeitnehmerInnen. Da muss ich sagen, da haben meine Kollegen schon tolle Vorarbeit geleistet, eigentlich seit Anfang an, seit 25 Jahren, seitdem die Praxis besteht. Die haben wirklich sehr flexible Arbeitsmodelle, gerade für ihre ganzen Mütter, die hier zum Teil Azubi waren, dann hier gearbeitet haben, dann eben Mutter geworden sind, dann mit reduzierter Stundenzahl wieder reingekommen sind jetzt und dann eben so langsam wieder aufstocken mit dem zunehmenden Alter und der zunehmenden Selbstständigkeit der Kinder. Ich versuche jetzt auch viel Homeoffice-Möglichkeit anzubieten, das geht ja bei uns in der Radiologie. Also einmal durch Telefonie im Homeoffice, also der Telefondienst ist natürlich super für die Mütter. Kind verlässt um 7 Uhr das Haus, Mama setzt sich ans Telefon und an die E-Mail, ans Outlook, beantwortet alle Termine und am Telefon, 13 Uhr kommt das Kind nach Hause, Essen wird schnell aufgewärmt und Mutter hat 6 Stunden im Homeoffice, super Arbeit und hat die ganzen Mitarbeiterinnen hier vor Ort entlastet. Also das ist eine tolle Sache. Was noch ein bisschen rumpelig läuft, ist das Remote Scanning. Das haben wir auch eingeführt, aber da gibt es noch einige technische Tücken. Da sind wir mit Siemens dran, die auszumerzen. Das läuft noch nicht ganz so rund. Da sind wir
auch gerade dabei.
Ja, genau. Aber es ist auch eine Möglichkeit und es wird schon von Mitarbeiterinnen in Anspruch genommen. Ja, und so, was ich für die Zukunft noch so im Auge habe, ist eben dieses bessere Teilen und verfügbar machen von Informationen. Ich möchte ein lebendes QM-System aufbauen, so als Art Praxis-Wiki. Also ich kenne sogar schon Praxen oder Firmen aus in anderen Branchen, die das dann da teilweise auch mit Tutorials, mit Filmen hinterlegen, wie dann eben Mitarbeitende an Informationen, an Checklisten, Arbeitsanweisungen, Dienstanweisungen und so weiter kommen. Ja, und auch Thema geteilte Führung. Also ich habe ja hier aktuell bis auf meinen einen einzigen Werkstudenten nur Mitarbeiterinnen über 30. Also da sind natürlich viele in Teilzeit und da müssen auch die Führungspositionen können auch durchaus in Teilzeit oder als geteilte Führung dann irgendwann aufgebaut werden. Also das sind so die verschiedenen Punkte, wo ich versuche, flexible Arbeit bei meinen Arbeitsangestellten umzusetzen.
Sehr inspirierend.
Das ist ja total interessant, aber also was ich mich gerade gefragt habe, ne, wenn ich jetzt flexibel arbeite, das tue ich ja auch und trotzdem arbeite ich sehr viel. Also ob ich das jetzt von zu Hause aus tue und dann mal, also egal, wo ich jetzt räumlich verortet bin, ich bin dann zwar jetzt pro forma erstmal flexibel unterwegs und kann ja auch, keine Ahnung, mal mein Kind irgendwo hinbringen und das dann hinten dranhängen abends oder sowas. Ist das dann schon das Problems Lösung oder ist das eigentlich gierige Arbeit?
Das ist ja das, was die Claudia Golden meint, dass das eben die entsprechende Vertretung und entsprechender Ersatz sein muss.
Oder? Ja? Also es geht nicht darum, die viele Arbeit nur flexibler zu gestalten, sondern es muss insgesamt einfach weniger Arbeit werden, ne?
Ja, genau. Und es muss eben dann zu den Zeiten, wo du dann dein Kind wegbringst oder mit dem irgendwie am Fußballplatz stehst, ja, keine Ahnung, beim Training oder beim Spiel, dass da eben jemand anderes die Arbeit machen kann.
Ja, entweder das finde ich nämlich ganz wichtig, das nochmal so herauszuheben, weil das andere kennen wir nämlich schon, spätestens seit Corona recht gut. Wir können, und damit haben tatsächlich interessanterweise, weil für mich war das nie nachvollziehbar, ich habe immer total gerne aus dem Homeoffice gearbeitet, das hat mit meinen Kindern auch total gut funktioniert, die wissen, wenn Mama da arbeitet, gehe ich da besser nicht rein. Mhm. Aber viele können das gar nicht, weil sie entweder gar nicht die räumlichen Möglichkeiten haben oder zu Hause nicht die Ruhe haben, die stresst es eher noch zusätzlich, wenn sie wissen, ich muss aber mein Pensum hier irgendwie schaffen, dann ist es immer noch genauso gierige Arbeit wie vorher. Ne?
Ja, genau, das ist eben das, was die Claudia Golden eben auch sagt, wo die ArbeitgeberInnen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, dass die eben, wie das Beispiel, was ich genannt habe, dann eben 5 OberärztInnen haben, die Wimpel-OPs können, ja?
Ja, sehr, sehr wichtig,
oder die fünf ÄrztInnen, die im Homeoffice oder so teleradiologisch befunden und nicht nur die eine, die das dann irgendwie 24-7 macht, ne?
Auch im Homeoffice, es gibt ja echt, auch genug Studien inzwischen dazu, dass im Homeoffice tendenziell sogar eher mehr gearbeitet wird als in Präsenz. Ne? Mhm. Das finde ich auch immer wieder erschreckend und beobachte das aber natürlich auch exakt bei mir selber, ne? Weil es verschwimmt halt immer mehr und die Grenzen zu ziehen ist halt immer schwieriger. Da muss man schon auch sehr gut sich selber managen können. Oder eine Familie haben, die dann einfach sagt, ey, jetzt ist hier Feierabend, jetzt sind wir dran. Aber das finde ich ganz essentiell an diesem Konzept tatsächlich, weil sonst könnte ich mir vorstellen, kommen jetzt viele Leute und sagen, super, wir machen nur noch Remote-Scanning und Teleradiologie, weil die Radiologie bietet sich halt ja so ein bisschen an dafür. Und dann können die Mitarbeiter alle noch 2 Stunden länger arbeiten. Ist doch super, ist viel effizienter, die sparen sich den Arbeitsweg. Genial, geniales Konzept machen wir so. Haben wir sogar noch Geld gespart am Ende. Das ist nicht das Ziel.
Nicht gemeint. Und was ja gerade auch beim Remote-Scanning zutage tritt, die vor Ort, die haben den Zonk. Das können nicht einfach, die kann man zwar, was weiß ich, Patient Manager oder so, werden die teilweise schon genannt, Manager, Patient, aber viel Geduld brauchen sie auf jeden Fall und die müssen auch super gut ausgebildet sein, weil also da kann man auch nicht irgendwie den Nächstbesten da irgendwie hernehmen, der oder die dann irgendwie den Patienten lagert und da eine Spule steckt. Ne? Also von daher. Es
soll Kollegen geben, die dafür Aldi-Kassiererinnen beschäftigen, habe ich so gehört, oder Medizinstudenten, wo man sich dann schon fragt.
Ja, schon, das geht eine Weile gut, aber das ist das, was wir jetzt hier beim Remote Scanning eben merken, beziehungsweise was ich auch im Austausch, wir werden da auch eine Röko-Session 2025 mit der, APT und der AGIT und so machen, weil das eben auch weil das schon als Herausforderung auch erkannt wird, ne? Wie man sozusagen remote und on-site miteinander verbindet. Ohne dass die einen überlastet sind und dann auch irgendwie dekompensieren. Ne? Egal ob remote oder on-site, also in Präsenz. Ja.
Und da hast du natürlich auch vorher einen Key-Aspekt angesprochen. Auch hier ist wieder Information, offene Kommunikation, Fortbildung, Ausbildung essentiell, dass wir wissen, wie wir mit den individuellen Herausforderungen umgehen.
Ja.
Hast du denn jetzt noch eventuell einen Tipp für die nachkommende Generation, worauf wir achten, wenn wir die wegweisenden Entscheidungen in Liebe, Leben, Partnerschaft, Kinderkarriere treffen?
Also auch da sich auf jeden Fall dieses gesellschaftlichen Problems, der gesellschaftlichen Herausforderungen Bewusstsein. Man schlittert oder Frau schlittert da ja auch manchmal so rein. Ja, während der Weiterbildung ist das alles noch ziemlich easy, weil da, ja, aber selbst da, wenn da die Ärztinnen Kinder haben, dann verzögert das ja die Weiterbildung ungemein. Mhm. Also zögert das, es gibt ja auch Statistiken zu, eigentlich sollten Frauen, die, also Ärztinnen, die Kinder entweder im Studium oder dann als Fachärztinnen kriegen. Mhm. Also das und
als
dann.
Als Fachärztin oder Oberärztin?
Ja, das dazu weiß ich jetzt keine Studie, aber wahrscheinlich auch. Ja, wobei, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich wurde ja gar nicht Oberärztin, weil davon ausgegangen wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, definitiv Oberärztin. Das haben wir doch schon am Anfang, als wir das Diversity-Netzwerk gegründet haben, war das so ein Punkt, den wir sofort identifiziert hatten, der irgendwie ganz viele Leute angeht, diese Oberarzthürde, wenn man Kinder hat, super interessant.
Ja, aber also ich habe sogar als Facharzt, ich habe ja gar nicht erst die Oberärztinnenstelle gekriegt, ja.
Nee, das ist genau das Problem, wo die meisten dann scheitern. Die kriegen nämlich dann die Oberarztstelle nicht. Die sind dann ihr Leben lang Fachärztin.
Ja, ist ja, aber so. Auch, ja, aber auch, wenn ich keine Kinder gekriegt hätte, ne.
Ja, sind ja, halt zwei Diversitätsdimensionen, ne.
Ja, genau.
Das ist immer
genau.
Schwieriger als eine.
Ja. Ja, und das andere für die nachkommenden Generationen, also auf jeden Fall irgendwelche Zustände nicht als gottgegeben hinnehmen, ja, also wirklich dann zu den ArbeitgeberInnen hingehen und die flexible Arbeit einfordern, und auch wenn man sich da erstmal unbeliebt macht, steht da Tropfen hüllt den Stein. Was ich auch ganz wichtig finde, ist die eigenen Prägungen und Rollenmodelle hinterfragen. Das geht dann auch so ein bisschen an die eigenen Glaubenssätze ran. Mhm. Also da ist eigentlich erst bei mir so richtig der Knoten geplatzt, als ich dann so mir bewusst gemacht habe, ja, ich bin so erzogen worden, dass ich immer schön brav bin, immer angepasst bin, ja, und so weiter und so fort. Ja, und dann der letzte Punkt eben, dass wir nicht versuchen, das alleine wuppen zu wollen. Sondern dass wir uns da so ein bisschen auf die SammlerInnen und JägerInnen besinnen, wie die das halt im ganzen Dorf aufgeteilt haben. Ne?
Und das eben auch nicht als was Negatives zu empfinden oder als eine Schwäche, ne? Sondern eigentlich als eine Stärke.
Ja, genau. Ja, genau. Auch dieses Einfordern von flexibler Arbeit, ne, ist ja auch letztlich keine Schwäche, sondern eine Stärke dann, wovon alle profitieren.
Und es ist immer, ich finde es ganz entscheidend, aus welcher inneren Haltung heraus man sowas einfordert. Mhm. Ist es ein, ja, es tut mir so leid, aber ich weiß nicht, wie ich das anders hinbekommen soll, bitte, bitte? Mhm. Oder ist es ein, ich will das? Und es ist auch für dich besser, wenn du mir das gibst. Das macht, das kommt halt ganz anders rüber, ne?
Ja, genau, siehe da den Defekt, der Friday-Effekt, dass eben dann eine höhere Aktienrendite fürs Unternehmen rauskommt, ne, wenn mehr Frauen beschäftigt
sind. Das müssen wir uns alle merken. Das ist der erste Argumentationsgrund.
Kann man dann Helios und Rhön und ich weiß nicht, was Nvidia erzählen.
Ja, genau.
Ja.
Zum Abschluss, wir kommen zum Ende, aber ich habe noch eine Frage. Wir sind ja hier der Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Was können wir vielleicht auch als Fachgesellschaft tun, um uns der gierigen Arbeit entgegenzustellen?
Ja, jetzt wird's kontrovers. Jetzt sage ich, glaube ich, ein paar Dinge.
Jetzt wird's ungemütlich.
Also ich meine, wir haben ja letztlich darüber gesprochen, wie schwer oder gar nicht Beruf und Familie miteinander vereinbar sind. Und ich würde mal behaupten, Beruf und Ehrenamt und Familie ist ein Ding der Unmöglichkeit zu vereinbaren. Und ja, wenn ich mir jetzt die Forderungen von Claudia Goldin anschaue, dann gilt für eine Fachgesellschaft dasselbe wie für uns als Gesellschaft. Wenn wir wirklich Ehrenamt in Zukunft ermöglichen wollen und das als flexibles Ehrenamt ermöglichen wollen, dann wird's teuer, wird's kostspielig, das kostet. Und zwar also jetzt konkret, eigentlich braucht die Fachgesellschaft mehr Angestellte, die eben die Ehrenamtlichen unterstützen. Und der zweite Punkt ist, die Ehrenamtlichen müssen für ihre Tätigkeit auch bezahlt werden. Weil also bei mir als Inhaberin einer Radiologiepraxis ist das bares Geld, was ich ins Ehrenamt stelle. Jetzt, ich habe hier eine Stunde mit euch geredet, in der Zeit hätte ich 20 Befunde machen können. Ja. Also das muss ich jetzt irgendwann heute Abend dranhängen. Das heißt, ich sehe meine Familie nicht, beziehungsweise backe dann den Geburtstagskuchen für meinen Sohn heute Nacht um 22 Uhr. Ja, das ist halt dieses... Es ist so irgendwie der Teufelskreis, ne? Und das ist halt früher, ich meine, wo da so ein Universitätsprofessor irgendwie 3 Sekretärinnen und irgendwie 20 Oberärzte hatte, die da für ihn die Arbeit gemacht haben, während er irgendwie einen Vortrag vorbereitet hat oder in einer Sitzung saß, ging das alles. Aber jetzt, wo wir alle eben, wo auch die Universitätsprofessoren und Professorinnen Familie haben und mehr für ihre Familie da sein müssen, muss eben auch die Fachgesellschaft da entsprechend drauf reagieren.
Wobei man natürlich der Fairness halber so sagen muss, da bräuchte es dann auch neue Konzepte, weil das natürlich dem Gedanken der Gemeinnützigkeit entgegensteht.
Genau,
ne?
Genau.
Also das ist gar nicht so, also man kann ja jetzt hingehen und sagen, ja, bezahlt uns halt, aber das dürfen die ja gar nicht oder nicht so einfach und haben natürlich auch gar nicht die Mittel dafür. Das heißt, sie müssten ja öffentliche Fördertöpfe zur Verfügung gestellt bekommen für sowas dann.
Ja, das ist ein riesenlanger Rattenschwanz, das dann ist plötzlich, also wie im Berufsverband zum Beispiel, da ist ja der Präsident angestellt, ja, der muss da richtig ein Gehalt kriegen, eben sein Vorstandsamt nicht im Ehrenamt machen kann. Also das ist, das hat...
Also das wäre eine komplette Umstrukturierung letzten Endes, die da notwendig wäre. Aber es ist schon so, dass da muss ich dir als jemand, der ja auch wirklich schon lange in der Fachgesellschaft recht aktiv war, zustimmen, dass ein großer Teil der von mir empfundenen gierigen Arbeit, wo wir jetzt nochmal auf das Konzept zurückkommen, genau daher kommt. Aus den vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, das ist nicht nur die Fachgesellschaft, die man als akademisch tätiger Mediziner so aufgebrummt bekommt, ne? Dazu gehört Gutachtertätigkeit, die immer kostenlos ist, quasi ehrenamtlich. Das ist Reviews für Journals, Schreiben, das ist alles Mögliche, auch in der Uni, die komplette Gremienarbeit. Das sind alles Sachen, die immer noch on top kommen zu einem ohnehin schon sehr fordernden Job, denn Universitätsprofessor wird man auch nicht einfach so aus Spaß. Schon gar kein klinisch Tätiger, wo ich schon mich immer frage, wie kann das eigentlich aufgehen? Und war bei mir was mich am Ende tatsächlich auch mehr oder weniger gekillt hat, weil es einfach zu viel Sachen waren, die immer noch obendrauf gekommen sind und das Ganze quasi dieser Schlund immer gieriger wurde, wo man aber lernt, das muss man halt so machen, weil sonst hat man halt einen Nachteil. Also das ist genau dieser Kreislauf und ich finde, dass gerade die Fachgesellschaften, das Ehrenamt, von all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, da einen massiven Anteil haben, den man tatsächlich berücksichtigen muss in dieser Debatte.
Ja, aber da müssen wir uns auch als Gesellschaft in Deutschland umstellen. Also das ist ja gerade auch was so die Universitäten anbelangt. Ich meine, in der Medizin geht es ja immer noch so ein bisschen, weil wir alle irgendwie Oberärztinnen und Chefärztinnen irgendwo sind. Aber in anderen Fachbereichen, da sind ja die AkademikerInnen das Prekariat, weil die, wenn man Doktorarbeit irgendwie in der Sozialwissenschaft macht oder so, ne? Oder auch IT-mäßig ist ja Deutschland schon total abgehangen, weil andere Gesellschaften, andere Länder da ganz andere Vergütungskonzepte auch haben. Wir müssen uns da insgesamt, und das ist auch, also es ist jetzt egal, ob das die Fachgesellschaft betrifft oder ob das die Gesellschaft allgemein betrifft, wir können den Kampf um die Talente nur gewinnen und weiter den Wohlstand oder die Weiterentwicklung halten, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen und da auch neue Konzepte entwickeln. Ne?
Ja. Also ich finde, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich finde das Thema unglaublich spannend, natürlich auch, weil es uns irgendwie persönlich betrifft. Aber wen betrifft das nicht persönlich, muss ich mich fragen nach diesem Gespräch. Das geht jeden an.
Ja, genau.
Insofern ganz herzlichen Dank, Uli, dass du auch diese Zahlen, Daten, Fakten so toll recherchiert hast. Das ist unglaublich aufwendig und viel Arbeit. Und ich fand es überhaupt nicht trocken, sondern sehr lebendig und sehr ansprechend. Ich glaube, wir nehmen ganz viel mit. Wir werden das alles verlinken in den Shownotes, dass es auch jeder nochmal nachlesen kann. Und ich drücke die Daumen, dass das mit dem Geburtstagskuchen noch klappt und nicht zu spät wird, sonst habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen.
Nein, das ist nur ein kalter Hund.
Okay.
Das muss ich haben. Ich habe einen Cooking-Chef, da kann die Schokolade auch nicht anbrennen. Also von daher. Okay.
Gut.
Aber es wird halt abends essen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, super. Danke für die Einladung. Hat mich total gefreut. Ja, das Thema hat mich echt angefixt und es freut mich, dass ich hier die Plattform gekriegt habe, um das auch in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ja, danke.